NDR Info. Themen des Tages.
Immer mehr Angriffe im Netz, auf Firmen, auf Behörden, auf Privatleute. Das Bundesamt für Informationstechnik hat heute seinen Lagebericht vorgestellt und warnt, Deutschlands digitale Abwehr steht unter Druck. Als Hauptverdächtiger gilt Russland. Warum wir eine leichte Beute sind, wie es die BSI-Präsidentin heute formuliert hat, gleich unser Thema. Außerdem, nach 42 Tagen Stillstand könnte der US-Shutdown enden. Unter anderem auch, weil 8 demokratische Senatoren mit den Republikanern abgestimmt haben. Und die Senatoren halt alle eins, nämlich dass sie nicht mehr zu einer Wiederwahl antreten werden. Und weniger Papierkram, weniger Kontrollen. Die EU will Landwirte jetzt entlasten. Aber kommt diese Entlastung wirklich an? Unser Gesprächspartner vom Landvolk Niedersachsen sagt gleich, nein, nicht mal im Ansatz. Das sind die Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 11.11. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnte vor immer größeren Angriffsflächen im Netz und vor zu wenig Schutz dagegen. Die fortschreitende Digitalisierung mache Deutschland verwundbarer, heißt es in diesem neuen Lagebericht zur IT-Sicherheit. Den hat die BSI-Chefin Claudia Plattner heute gemeinsam mit Innenminister Alexander Dobrindt vorgestellt. Was das in der Praxis bedeutet und welche Folgen solche Attacken haben können, Birte Sönnigsen.
Im September gibt es am Berliner Flughafen BER tagelang Probleme und Chaos beim Check-in. Der Grund? Ein Cyberangriff.
Die Folge sind lange Schlangen an den Schaltern, nicht nur in Berlin, sondern auch an anderen europäischen Flughäfen.
Es war kein direkter Angriff auf den Berliner Flughafen, sondern ein ausländischer IT-Dienstleister wurde attackiert. Es zeigt aber, wie verwundbar die Infrastruktur ist. Krankenhäuser, Kommunen, Parteien, Unternehmen oder die Polizei. Sie alle sind von Cyberangriffen betroffen. Je digitaler ein Land wird, desto mehr mögliche Angriffsflächen haben auch die Kriminellen, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Die Gefährdung und das Gefährdungspotenzial steigt und erkennbar auch die Schäden steigen.
Alleine für die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr ein Schaden von mehr als 200 Milliarden Euro durch Cyberangriffe entstanden. Im Mittelpunkt stehen nicht nur große Unternehmen, im Gegenteil. Häufig betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die laut Dobrindt oftmals von einem Angriff überrascht werden. Viele gingen davon aus, sie seien
zu unbedeutend und so weiter, was alles an Ideen, um nicht zu sagen auch Ausreden, da oftmals unterwegs sind. Es sind gerade diese mittelständischen Strukturen, die sich eignen für Erpressungen, die angegriffen werden.
Angreifer suchen gezielt nach Unternehmen, die nicht gut geschützt sind. Sie stehlen dort sensible Daten oder legen ganze Firmen lahm, um Lösegeld zu erpressen. Obwohl die Gefahren im digitalen Raum größer werden, nimmt das Bewusstsein darüber eher ab. Egal ob bei Unternehmen oder Privatleuten. Das zeigen Studien von Deutschlands oberster Behörde für die Cybersicherheit.
Jeder glaubt, mich wird das nicht treffen, ich bin gar nicht spannend genug. Das ist ein Trugschluss,
sagt Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes in der Informationstechnik.
Uns hat das tatsächlich ein Stück weit überrascht. Und ich habe dafür auch bis heute keine wirklich zufriedenstellende Erklärung.
Dabei gehört Deutschland inzwischen zu den Top 4 Angriffszielen im Cyberraum. Davon betroffen sind auch Akteure aus dem politischen Raum, wie Parteien oder Verbände und Vereine. Hinzu kommen immer mehr Vorfälle im Bereich der kritischen Infrastruktur, wie Telekommunikationsanbieter, Wasser- oder Elektrizitätswerke. Der Innenminister hat russische Hackergruppen im Blick.
Wir wissen auch im Speziellen natürlich, dass gerade aus Russland aktivistische Gruppen unterwegs sind, die eine staatliche Finanzierung haben, das heißt damit dann auch gegen uns im Einsatz.
Ein mögliches Ziel dieser Angriffe ist es, die Menschen im Land zu verunsichern, sagt Markus Beckedahl, Gründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie.
Das ist jedes Mal ein Angriff auf unsere Institutionen, damit ein Angriff auf Vertrauen und damit ein Angriff auf unsere Demokratie.
Um sich davor besser zu schützen, sind alle, Politik, Unternehmen und die Menschen im Land, gefordert, die digitalen Bedrohungen ernster zu nehmen und härter zu bekämpfen.
Birte Sönnigsen aus Berlin. Dort wurde heute der BSI-Lagebericht vorgestellt. Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland bleibt hoch. Hacker haben es besonders auf die öffentliche Verwaltung abgesehen. Aber auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher müssen uns auf neue Betrugsmaschen gefasst machen. Vom Schutz im Netz zur Frage, wem im Netz eigentlich was gehört. Zum Beispiel Songs wie von Helene Fischer, Atemlos, oder Männer von Grönemeyer oder die berühmte Weihnachtsbäckerei. Der KI-Riese ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI hat solche Texte in seinen Datensätzen, wurde offenbar mit ihnen trainiert und gibt sie auf Anfrage auch wieder aus. So wie künstliche Intelligenz und die großen Sprachmodelle halt aktuell funktionieren. Aber wem gehört dieser Inhalt, vor allem kreativer Inhalt? Diese Frage stellt sich nicht nur bei Büchern oder Zeitungsartikeln, sondern eben auch in der Musik. Die GEMA, die in Deutschland die Rechte von Musikerinnen und Komponisten vertritt, hat heute einen wichtigen Prozess gegen ChatGPT gewonnen. Das Gericht urteilte, die Nutzung von Songtexten durch künstliche Intelligenz verletzt das Urheberrecht. Ein Urteil mit möglicher Signalwirkung. Maike Vöckersberger zum Urteil und mit Reaktion.
Ein paar Zeilen genügen und ChatGPT spuckt fast den kompletten Refrain von 36 Grad von zwei Raumwohnungen aus. Für das Landgericht München ein klarer Fall. Das Programm hat den Text irgendwo gespeichert und gibt ihn 1:1 wieder. Die Sprecherin des Landgerichts München, Cornelia Kallert, sagt:
Heute hat das Landgericht München 1 entschieden, dass die Beklagten urheberrechtlich geschützte Liedtexte nicht in dem Sinne verwenden können, dass sie vervielfältigen.
Damit steht fest, OpenAI darf diese Liedtexte nicht mehr ohne Lizenz verwenden. Und wenn sich das Unternehmen nicht daran hält, drohen bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld. Für die GEMA ist das Urteil ein Meilenstein. Zum ersten Mal in Europa wurde entschieden, dass KI-Systeme urheberrechtlich geschützte Werke nicht einfach übernehmen dürfen. Der Justiziar der GEMA, Kai Welp, begrüßt die Entscheidung des Gerichts.
Wir gehen davon aus, dass der Rechtsstreit hier noch nicht zu Ende ist, sondern das Verfahren in Berufung gehen wird. Aber wir hoffen natürlich, dass das auch eine Signalwirkung für die Rechtslage in Europa hat, dass die großen Technologieunternehmen hier eben auch in Lizenzverhandlungen nun eintreten werden.
Das Urteil könnte weit über Musik hinaus Wirkung entfalten. Wenn künftig Lizenzen fällig werden, könnte das ganze Geschäftsmodell der Branche ins Wanken geraten. OpenAI sieht das anders. Das Unternehmen sagt, das Urteil beruhe auf einem Missverständnis. Die Modelle würden keine Liedtexte speichern, sondern Muster lernen. Man prüfe nun rechtliche Schritte. Für die Urheberinnen und Urheber selbst geht es dabei um viel mehr als nur Geld. Der Komponist Andreas Weidinger ist auch Mitglied bei der GEMA und schildert den Fall aus seiner Perspektive.
Die Werke, die wir schaffen als UrheberInnen, sei es jetzt Musik, Bild, so, die können wir natürlich in der heutigen digitalen Zeit gar nicht mehr final kontrollieren. Deswegen könnte ich Ihnen jetzt auch keine Eurozahl oder keine Dollarzahl nennen. Ich halte es für viel wichtiger, dass aus diesem Urteil jetzt eine Diskussion entsteht, auch mit den Anbietern, und auch ein Bewusstsein dafür entsteht, dass überhaupt vergütet wird und fair vergütet wird.
Weidinger sieht aber auch über Deutschland hinaus große Aufmerksamkeit.
Das ist sehr interessant, weil insbesondere in den Ländern, die sehr stark nach Amerika tendieren, auch in ihren rechtlichen Rahmenbedingungen, wird sehr stark geguckt, wie das Thema Urheberrecht und das Thema Vergütung hier geregelt wird, weil man eben gerade auch zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Amerika sehr stark das Gefühl hat unter UrheberInnen, dass die Vergütung nicht mehr fair ist und dass das System nicht mehr fair ist. Insgesamt und durch KI erst recht nicht mehr.
Wie es weitergeht, wird man in den nächsten 4 Wochen sehen. So lange hat OpenAI Zeit, in Berufung zu gehen. Die GEMA begrüßte die Entscheidung. Menschliche Kreativleistungen seien keine Gratisvorlage. Justiziar Kai Welp sagt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk:
Ja, wir sind natürlich außerordentlich zufrieden mit der Entscheidung. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass die Kammer so einschätzt, dass in den Systemen urheberrechtlich relevante Handlungen stattfinden, also eine Verwertung der Werke der Urheberinnen und Urheber stattfindet und dass dafür dann letztlich auch eine Vergütung zu bezahlen ist.
Eines ist klar, mit diesem Urteil beginnt eine neue Phase im Streit um KI und Urheberrecht. Die Debatte wird weitergehen. Schon im Dezember steht in München das nächste Verfahren an. Dann geht's nicht nur um Texte, sondern auch um KI-generierte Melodien.
Maike Vöckersberger über die Niederlage für ChatGPT-Anbieter OpenAI vor einem Münchner Gericht. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Weniger Bürokratie. Weniger Kontrollen und mehr finanzielle Unterstützung, vor allem für kleinere und für Biobetriebe. Landwirtinnen und Landwirte in der Europäischen Union sollen weiter entlastet werden, so wurde es heute angekündigt. Denn Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments, der EU-Kommission, haben sich auf neue Regeln geeinigt. Damit reagiert die EU auch auf den Druck der Straße nach den Bauernprotesten in mehreren Ländern. Thomas Spickhofen mit ersten Reaktionen auf diese Erleichterung für Landwirte.
Weniger Kontrollen, weniger Umweltauflagen, mehr Geld für kleine Betriebe. Wir finden das Paket gut, sagt Norbert Linz von den Christdemokraten im Europaparlament.
Die heutige Einigung zum GAP-Vereinfachungspaket ist ein wichtiges Signal und eine entscheidende Botschaft für die europäischen Landwirte.
Linz sitzt im Agrarausschuss des Parlaments und war bei den Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament dabei. Am Ende kam heraus, dass zum Beispiel die Betriebe nur noch höchstens einmal pro Jahr vor Ort kontrolliert werden. Es wird auch mehr Geld geben, pauschal in jedem Jahr 3.000 Euro statt bisher 1.250 und als einmalige Förderung zur betrieblichen Entwicklung bis zu 75.000 Euro, vorher waren 50.000. Und den Mitgliedstaaten ist mehr Unterstützung für ihre Landwirtschaft erlaubt, wenn sie mit Naturkatastrophen oder extremem Wetter zu kämpfen haben. Alles gut, findet auch Maria Neuchel von den Sozialdemokraten, aber
wir haben so gut wie keine wirklichen Vereinfachungsbereiche, aber dafür viel Deregulierung im Umweltbereich.
Beim Dauergrünland, also Weideland zum Beispiel, wird es Lockerungen geben. Man kann es später auch dann wieder als Acker nutzen, wenn man nicht zwischendurch regelmäßig gepflügt oder gesät hat. Das war bisher so vorgeschrieben.
Es ist echt schmerzhaft zu sehen, dass der Dauergrünlandschutz einfach über die Wupper geschoben wird.
Martin Häusling von den Grünen findet das ebenfalls ein Problem.
Man kann jetzt 10% der Grünlandflächen umbrechen. Das ist leider eine bittere Pille, die da ist.
Auch der Fruchtwechsel auf den Böden wird bei kleineren Betrieben nicht mehr so streng wie bisher kontrolliert. Andererseits gibt es aber für Biobetriebe oder solche auf dem Weg dorthin mehr Förderung. Das ist ja wiederum gut, findet Häusling.
Es ist schon eine Erleichterung, weil gerade die Ökobetriebe sind jetzt von den Vorschriften ausgenommen, weil man sagt, die erfüllen das sowieso wegen der Ökovorschriften.
Am Ende könne er mit dem Kompromiss leben, sagt der grünen Abgeordnete Häusling. Die Vereinbarungen müssen jetzt noch vom Ministerrat und vom Parlament abgesegnet werden. Norbert Linz von der CDU äußert Zuversicht, dass das noch bis Jahresende klappt.
Ich bin optimistisch, dass die volle Umsetzung bis zum 1. Januar gelingt.
Schon im vergangenen Jahr hatte es eine Reihe von Erleichterungen für die europäischen Landwirte gegeben. So sind sie zum Beispiel nicht mehr gezwungen, 4% ihrer Fläche als Brachland liegen zu lassen, damit die Böden sich erholen können. Auch die Vorgabe, bestimmte Fruchtfolgen anzubauen, muss bei extremem Wetter nicht mehr eingehalten werden. Und Höfe mit weniger als 10 Hektar Land werden schon jetzt nicht mehr kontrolliert. Das betrifft nach Angaben der EU immerhin fast 2/3 aller Höfe. Außerdem hat die Kommission ihre geplante Pestizidverordnung zurückgezogen, mit der der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zurückgefahren werden sollte.
Holger Hennies ist Präsident des Landvolks Niedersachsen, des Landesbauernverbandes mit rund 74.000 Mitgliedern. Auf seinem Hof östlich von Hannover bewirtschaftet er mit 4 Kollegen 700 Hektar Ackerfläche. Von ihm wollten wir wissen, was die neue EU-Einigung zur Entlastung der Landwirte tatsächlich bringt. Ich habe ihn heute Nachmittag sprechen können. Ein paar Eckpunkte haben wir gerade in diesem Beitrag von Thomas Spickhofen ja gehört. Wie zufrieden ist er mit dieser EU-Einigung?
Es ist keine grundlegende Verbesserung. Es wird sehr viel an Symptomen herumgedoktert. Und es fehlt so die große Linie, auch mal wirklich Regelungen abzubauen. Man macht sie noch komplizierter.
Bleiben wir mal bei dieser Bürokratie. Ich kenne Bauern, die für ihre Kühe ganze Aktenordner führen und die so protokollieren. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen auf dem Hof ist.
Ja, bei unseren Schweinen war das genauso. Das sind aber auch für unsere Kartoffeln und Zwiebeln haben wir auch ganze Ordner reinstehen.
Dann nehmen Sie uns mal mit, wie viel Bürokratie muss ein Bauer, eine Bäuerin am Tag bewältigen, bevor oder nachdem er oder sie sich um die Felder oder Tiere gekümmert hat?
Also ich kann es aus meinem Betrieb sagen, wir sind zu 5 und davon sind eigentlich 1,5 Personen fürs Büro zuständig. Das sagt irgendwie ein Anteil, und das ist für einen großen Betrieb. Bei einem kleineren Betrieb muss das der Betriebsinhaber, so wie ich es früher auch gemacht habe, dann nochmal so die 1/3 bis die Hälfte seiner Arbeitszeit direkt dafür abzweigen für Bürokratie.
Und was könnte jetzt wegfallen, wenn Sie mal ganz optimistisch auf die Einigung schauen?
Für viele Betriebe gar nichts. Und für andere, gerade für einige kleinere Betriebe, fallen ein paar Regelungen weg. Aber sie müssen sich auch immer genau gucken, ob das für sie wirklich gilt. Das ist ja das Fatale. Wir bekommen jedes Jahr eine neue Änderung bei den GAP-Regeln. Und jetzt müssen wir gucken, welche Betriebe fallen unter welche Sonderregelung. Statt irgendeine Regelung komplett zu streichen, hat man sich dazu entschieden, viele neue Sonderregelungen einzuführen. Das macht das nicht übersichtlicher.
Es gab ja diese massiven Proteste der Landwirte, fast 2 Jahre schon her. Wenn Sie sagen, also im Prinzip fehlt mir da nach wie vor die große Linie in Brüssel, das ist auch gar kein weiter Wurf, fühlen Sie sich dann ernst genommen?
Also was Bürokratieabbau angeht, fühlen wir uns von Brüssel nicht nicht ernst genommen wird. Auf einer Seite wird ständig tatsächlich immer noch Bürokratie nachgelegt. Und bei diesem Förderrecht, das ist ein Parallelordnungsrecht, das ist zusätzlich zu unserem normalen Ordnungsrecht, was wir in Deutschland, in Niedersachsen haben, in einzelnen Gebieten haben, noch on top. Und das bringt so viel auch Kombination von Rechtsstellung, dass man an sich diese Glötz-Kriterien, die sogenannten, diese Zusatzkriterien komplett abschaffen müsste und das wirklich dann auf die Einzelstaaten, auf das normale Ordnungsrecht überlegen muss. Was vor Ort gemacht werden muss und was auch bestimmt werden muss vom Staat, das kann der vor Ort regeln. Das muss aber nicht noch über das Förderrecht extra von Brüssel gemacht werden. Das wäre ein großer Wurf, die kompletten Kriterien einfach zu streichen und sagen, Länder, pass auf, dass das eingehalten wird, aber wir machen keine Vorgaben mehr von Brüssel, weil das wirklich parallel zu dem normalen Ordnungsrecht läuft.
Also eine Regelung, die auf einen Bierdeckel passt, um mal so einen ganz alten Gedanken nochmal aufzufassen. Schauen wir mal auf die kleineren und mittleren Betriebe. Bis 30 Hektar Ackerfläche sollen ja eigentlich künftig davon profitieren, eben durch weniger Kontrollen, auch durch eine stärkere finanzielle Unterstützung. Was kommt dann überhaupt an? Was erwarten Sie?
Also der Durchschnittsbetrieb bei uns in Niedersachsen hat 73 Hektar. Das heißt, für den nützt das gar nichts. Das sind tatsächlich dann Nebenerwerbsbetriebe. Ich gönne denen das. Aber es hilft den meisten Landwirten, die davon leben müssen, hilft es nichts. Also muss man ganz einfach sagen. Das ist, mit 30 Hektar haben sie in der Regel keine Größe, von der sie leben können, alleine. Dann müssen sie noch irgendwas anderes dabei haben, Gewerbe oder eben einen zusätzlichen Beruf. Also von daher hilft es den normalen wirtschaftenden Betrieben, die wirklich auf das Einkommen und die Arbeit in der Landwirtschaft angewiesen sind, hilft das viele von diesen Sonderregelungen gar nicht. Wir haben ein paar Sonderregelungen im Ökolandbau, die mögen denen helfen, aber es ist dann auch wieder nur eine kleine Gruppe, für die das gilt. Also für die breite Masse der hauptsächlich von der Landwirtschaft Lebenden bringt dieses System fast gar nichts.
Was macht denn das mit einem Landwirt, wenn er selbst eigentlich sagt, ich weiß nicht, wo die Verbesserungen sein sollen?
Mit den Landwirten heißt das, die fühlen sich nicht ernst genommen. Es wird ihnen etwas vorgegaukelt, was sie merken werden, dass es ihnen im Einzelnen wenig bringt. Und das führt zu Politikverdrossenheit. Das sollte auch eine Kommission, also ich spreche jetzt speziell die EU-Kommission, sollte das nicht tun. Wenn sie Regulierungen abbauen, dann muss sie ganz streichen. Aber so kleine bis so Placebos und dann wieder nur für Kleingruppen, das bringt uns nicht weiter. Das muss man, so ehrlich muss man sein. Wir können den Leuten nicht etwas verkaufen, was dann nicht in der Praxis nicht standhält.
Sagt Dr. Holger Hennies, Präsident des Landvolk Niedersachsen, im Gespräch über angekündigte EU-Entlastung. Bürokratie und Kontrollerleichterung für Landwirte würden so nicht ankommen, sagt er hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Er soll im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben und Geld für deren Tötung gesammelt haben. Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen einen 49-Jährigen festnehmen lassen, der sogenannten Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Nach ARD-Recherchen hatte der Mann auch Kontakten in die Neonazi-Szene und war auch regelmäßig bei rechtsextremen Aufmärschen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, mit dabei. Daniel Schmitz zu dieser Festnahme und den Vorwürfen.
In Dortmund hat eine Spezialeinheit der Polizei einen 49-jährigen Mann aus der rechten Szene festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm vor, dass er mithilfe einer Seite im Darknet Mordanschläge auf Politiker organisieren wollte. Gleichgesinnte soll er dort um Spenden gebeten haben, um Attentäter zu bezahlen. Die sollten Anschläge auf Politiker und andere Persönlichkeiten verüben. Auf der sogenannten Todesliste des Mannes sollen unter anderem die ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz und Angela Merkel gestanden haben. Nach WDR-Informationen war der Verdächtige Softwareentwickler und jahrelang Teil der Dortmunder Neonazi-Szene. In seiner Nachbarschaft mitten in der Dortmunder Nordstadt war er offenbar weniger bekannt. Seine Nachbarn waren am Montagabend durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, als die Polizei seine Wohnung gestürmt hat. Sie haben Angst und sind geschockt über die Vorwürfe gegen den 49-jährigen Familienvater. Die Bundesanwaltschaft ermittelt jetzt unter anderem wegen Terrorismusfinanzierung gegen ihn.
Nach der Festnahme gestern in Dortmund wird er jetzt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der im Bundesgerichtshof über einen Haftbefehl entscheiden wird. 42 Tage Stillstand in den USA. Kein Geld für Behörden, kein Lohn für Hunderttausende Beschäftigte. Es ist der längste Shutdown der amerikanischen Geschichte, ausgelöst durch den Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Jetzt bewegt sich anscheinend etwas. 8 demokratische Senatoren haben mit der Gegenseite gestimmt und machen so den Weg frei für ein Ende der Blockade. Für sie wohl das kleinere Übel. Christopher Gaube fasst uns die Lage nochmal zusammen.
Die Lösung für den bislang längsten Shutdown in der Geschichte der USA ist eigentlich nur eine Notlösung. Ein Übergangshaushalt bis Ende Januar. Ein kurzer Aufschub für Republikaner und Demokraten, um weiter über grundlegende politische Differenzen zu streiten. Etwa um die Krankenversicherung für Bedürftige, besser bekannt als Obamacare. Das Programm läuft zum Jahresende aus. US-Präsident Trump möchte es nicht verlängern, verweist auf angeblich korrupte Versicherungsgesellschaften. Viele Demokraten sahen den historisch langen Shutdown als Druckmittel und Chance. Sie wollten den Republikanern eine Verlängerung von Obamacare abverlangen, betroffen etwa 15 Millionen Amerikaner. Doch daraus wurde nichts. Bernie Sanders, demokratischer Senator von Vermont, zeigt sich beim Sender MSNBC verärgert. Man riskiere die Zustimmung, die seine Partei zuletzt bekommen habe.
It is a terrible vote.
Es ist eine schreckliche Entscheidung. Die Demokraten hatten gerade Rückenwind. Wir hatten außergewöhnliche Wahlen, beispielsweise in New York. Letzten Monat demonstrierten Millionen und sagten, kein König in Amerika. Stattdessen wird Trump jetzt sagen, ich habe es euch gesagt. Die Demokraten sind schwach.
Der Kompromiss für den Übergangshaushalt sieht jetzt vor, dass Tausende von der Regierung entlassene Bundesbedienstete wieder eingestellt werden. Außerdem soll das Lebensmittelprogramm SNAP wieder aufgenommen werden. Darauf sind etwa 42 Millionen bedürftige US-Bürger angewiesen. Jen Shaheen, demokratische Senatorin aus New Hampshire, ist eine der 8 Demokraten, die im Senat für den Deal und den Übergangshaushalt gestimmt haben. Auf einer Pressekonferenz in Washington erklärte sie,
eine weitere Woche oder einen weiteren Monat zu warten, würde kein besseres Ergebnis bringen. Es würde nur noch mehr Schaden für Familien in New Hampshire und im ganzen Land bedeuten.
Die Republikaner reklamieren die Einigung im Haushaltsstreit erwartungsgemäß als Sieg für sich. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Republikaner Mike Johnson, sagte, dass zumindest einige Demokraten jetzt bereit seien zu tun, was Präsident Trump und Millionen hart arbeitender Amerikaner seit Wochen von ihnen verlangen. Um den Shutdown zu beenden, muss der Kompromiss noch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden. Dort haben die Republikaner ohnehin eine ausreichende Mehrheit. Danach fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump.
Nach der Mehrheit, jetzt also im US-Senat, könnte der 42-tägige Shutdown enden. Das kommentiert jetzt Claudia Sarre vom NDR, die lange als USA-Korrespondentin in Washington war. Und sie findet, die Demokraten brauchen jemanden mit Biss.
NDR Info. Die Meinung.
Republikaner sind hartleibig, unerbittlich und aggressiv. Demokraten dagegen häufig wachsweich, nachgiebig und um Kompromisse bemüht. Diese Wahrnehmung hat sich in den USA festgesetzt und scheint sich auch diesmal bestätigt zu haben. 8 abtrünnige Demokraten haben sich dem Druck gebeugt und im Senat mit den Republikanern gestimmt, um den Shutdown endlich zu beenden. Aus menschlicher Sicht verständlich, schließlich war das Leid der Bevölkerung nicht mehr zu übersehen. Millionen bedürftige Amerikanerinnen und Amerikaner waren ohne Lebensmittelhilfe. Regierungsangestellte bekamen kein Gehalt mehr oder wurden entlassen. Außerdem fielen tausende Inlandsflüge wegen Personalmangels aus und führten zu Chaos im Flugverkehr. Und das 2 Wochen vor Thanksgiving, dem wichtigsten aller Familienfeste, bei dem das halbe Land auf Reisen ist, um gemeinsam den Truthahn zu genießen. Doch der Rest der Demokraten ist über das Einknicken der Abweichler wütend. Wieder haben die Linken es nicht geschafft, dem Despoten im Weißen Haus Grenzen aufzuzeigen. Wieder haben sie nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen, um ihre Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel die Kürzungen bei der staatlichen Unterstützung von Gesundheitskosten langfristig abzuwenden. Dabei ritten die Demokraten gerade noch auf einer Welle der Euphorie. Nach der spektakulär gewonnenen Bürgermeisterwahl in New York und den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey. Auf Euphorie folgt nun Ernüchterung und hoffentlich die Einsicht, dass es endlich an der Zeit ist, die Orientierungslosigkeit nach der Wahlniederlage hinter sich zu lassen und sich personell neu aufzustellen. Viele Senatoren sind über 70 oder sogar über 80 Jahre alt. Auch Chuck Schumer, dem 74-jährigen Minderheitsführer der Demokraten, fehlt mittlerweile womöglich der Biss. Für die Demokraten ist es höchste Zeit, eine jüngere, charismatische und vor allem knallharte Führungspersönlichkeit zu finden, auf die sich alle einigen können und die sich gegen Trump und seine hartgesottenen Republikaner durchsetzen kann. Sonst werden Trump und die Seinen immer davon ausgehen, dass sie nur genügend Druck ausüben müssen, damit die Demokraten sich ergeben.
Die Meinung von Claudia Sarre mit dem Blick auf den US-Shutdown und die Rolle der Demokraten. Und das waren die Themen des Tages für diesen 11. November heute. Das Datum markiert nicht nur den Start in die Karnevalssaison. Bundeskanzler Friedrich Merz wird heute 70 und ist damit nach Konrad Adenauer erst der zweite Kanzler, der diese Marke im Amt erreicht. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend.